Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wodurch verändert sich ein Mensch? Mancher sagt, die Leute brauchen Druck, Abschreckung. Strafen sollen potenzielle Straftäter abschrecken. Eine gut gerüstete Armee soll Aggressoren davon abhalten, ein Land zu überfallen. Das hat auch alles eine Wahrheit. Und es wäre eine Illusion, wenn wir sagen würden, wir schaffen die Polizei ab, wir schaffen die Gefängnisse ab, wir schaffen die Bundeswehr ab. Aber trotzdem frage ich, verändert sich der Mensch wirklich durch Druck und Abschreckung? So schafft er es vielleicht, ein bestimmtes Verhalten zu vermeiden. Aber im Inneren ändert sich doch nicht viel. Und wenn es irgendwo Schlupflöcher gibt, der angedrohten Strafe zu entgehen, dann werden sie gerne genutzt. Ich erinnere nur an Blitze-Apps, die einen erinnern daran, also wo man dann sich eine Beschränkung halten soll, nicht? Und andere, dann weiß man, wenn nicht, dann kann ich erfahren. Letztlich verändert sich der Mensch nur durch Liebe. Die Berliner Philosophin Nara Kreft von der Humboldt-Universität schreibt, Liebe hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Warum, kann man fragen? Wer sich geliebt fühlt, muss keine Angst mehr haben, nichts wert zu sein. Wie viele Probleme entstehen, weil Menschen denken, ich will mehr. Mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Macht. Wer geliebt wird, hat das nicht nötig. In der Predigtreihe über den Propheten Joel sprechen wir über die Umkehr. Das ist das Thema von Joel. Und auch in den anderen Propheten geht es immer wieder um Umkehr. Die Frage ist, wie kommt ein Mensch dazu, umzukehren? Auch hier gilt, letztlich durch Liebe. Wer überwältigt ist von der Liebe Gottes, der wendet sich ihm zu. Der ändert dann auch gerne sein Leben. Aus Dankbarkeit, aus Freude. In unserem heutigen Predigttext, zweiter Teil der Predigtreihe über den Propheten Joel, da hören wir davon, wie Gott gnädig ist und wie er zur Umkehr motiviert. Hören wir auf Joel 2, die Verse 13 und 18 bis 27. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten zu seinem Volk und zu seinem Volk sagen, siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen. Und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und in ein dürres, wüstes Land verstoßen, seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Gewaltiges getan. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer und Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schicke. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr euer Gott bin und sonst keiner mehr, und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Amen. Joel macht hier eine klare Ansage, die Leute sollen sich bekehren, ganz klar. Wir haben im ersten Teil letzte Woche schon gesehen, dass damit nicht nur gemeint ist, natürlich auch, dass einer Christ wird, der bisher kein Christ war, sodass aber dann Christen sagen können, okay, nicht mein Thema, habe ich ja schon hinter mir. Nein, Joel wendet sich ja hier an Leute aus dem Volk Israel. Die gehören also schon zum Volk Gottes. Also auch eine Bekehrung, dass ein Christ neu sagt, ja, mein ganzes Leben soll Jesus gehören. Und wichtig ist, dass diese Bekehrung nicht nur etwas Formales, etwas Äußerliches ist. Joel schreibt, die Israeliten sollen nicht ihre Kleider, sondern ihre Herzen zerreißen. Kleider zerreißen, das war damals ein Trauerbrauch. Gemeint ist hier die Trauer über die eigene Schuld. Und diese Trauer soll nicht nur äußerlich sein, sondern im Herzen. Und das fragt Gott dich und mich heute Morgen, bist du wirklich traurig über dich? Traurig über deine Schuld? Oder ist das nur äußerlich, dass du zwar sagst, ja, ich bin ja auch ein Sünder, aber insgeheim denkst du, naja, ganz so schlecht bin ich ja doch nicht. Bei uns gibt es nicht den Brauch, Kleider zu zerreißen. Aber auch bei uns gibt es Dinge, die so für eine Umkehr stehen, die verführen könnten, das nur äußerlich zu verstehen. Zum Beispiel das Abendmahl ist ja heute wieder dran. Für manchen ist das Abendmahl wie ein Putztag. Wenn in der Wohnung geputzt wird, dann ist der Dreck erstmal weg. Und dann, na, dann kommt wieder neuer Dreck bis zum nächsten Putztag. Und so denkt mancher, wenn er zum Abendmahl gegangen ist, okay, jetzt ist meine Schuld wieder weg, jetzt ist alles auf Null gestellt und dann kann ich ja munter weitermachen mit dem falschen Verhalten. Das nächste Abendmahl kommt ja auch wieder, da wird wieder geputzt. Das mit dem Herzen ernst nehmen, heißt also, dass ich sage, ja, ich bekenne meine Schuld, das Abendmahl als Zeichen der Vergebung, aber dazu gehört, dass ich auch umkehre, dass ich auch sage, ja, ich will mit Gottes Hilfe von diesem falschen Verhalten wegkommen. Joel ruft das Volk zur Umkehr auf. Und er begründet das. Er begründet das damit, dass Gott gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. So steht es hier, Vers 13. Leute, die schon ein bisschen in der Bibel gelesen haben, ich frage, kommt euch diese Formulierung bekannt vor? Gnädig, geduldig und von großer Güte? Ja, Psalm 103, da heißt es nämlich auch, Vers 8, barmherzig, gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Fast wortgleich finden wir diese Beschreibung Gottes auch noch in Psalm 145. Gott wird also öfter so beschrieben. Das ist also sozusagen das Wesen Gottes, gnädig, barmherzig und von großer Güte zu sein. Übrigens, im Alten Testament, stimmt nicht, wenn man manchmal sagt, im Alten Testament ist Gott der schreckliche Richter, im Neuen Testament der Liebe. Nein, auch im Alten Testament barmherzig, gnädig und gütig. Und dieses Wesen Gottes ist eine ganz starke Motivation zur Umkehr. Ich erinnere nochmal an die Lesung, Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr, zur Buße treibt? Also, die tiefste Motivation zur Umkehr, die tiefste Veränderung des Menschen geschieht durch Liebe. Wir werden uns gleich anschauen, was das konkret bedeutet. Vorher aber noch eine andere Frage. Vielleicht hat sich jemand gefragt, ja, widerspricht sich das nicht? Wir haben doch letzte Woche gehört vom Gericht Gottes und heute Gott als gnädigen Gott. Wie passt das denn zusammen? Kann Gott denn gleichzeitig ein schreckliches Gericht üben, und das steht in der Bibel, keine Frage, darf man nicht drum herum reden, und dann auf der anderen Seite gnädig und barmherzig sein? Ist tatsächlich nicht so einfach. Luther hat das unterschieden, er unterschied zwischen dem verborgenen Gott, damals liebte man Latein, er nannte das den Deus absconditus, Deus heißt Gott, und dem offenbaren Gott, dem Deus relevatus. Ja, es gibt also tatsächlich diese beiden Seiten von Gott. Dass er sich zurückzieht und richtet und dass er sich uns zuwendet. Zuwendet in Liebe und Gnade. Jetzt kann man fragen, ist das ein Widerspruch? Es muss nicht so sein. Nein, im Gegenteil. Nehmen wir mal als Beispiel die Erziehung. Ein Kind braucht das Vertrauen in die Liebe der Eltern. Völlig klar. Ein Kind braucht aber auch klare Grenzen. Und ein Kind braucht auch Konsequenzen, wenn diese Grenzen überschritten werden. Oft ist es so, dass der Vater eher die Grenzen setzt und die Mutter die Liebe vermittelt, aber es kann auch mal andersrum sein. Klar ist aber, das Kind braucht beides. Das Kind braucht Vater und Mutter. Das Kind braucht Liebe und Grenzen. Und so brauchen auch die Kinder Gottes, die zu Jesus gehören, beides. Dass Gott uns seine Liebe zeigt und dass Gott Grenzen setzt und dass er auch richtet. Wobei aber eins ganz wichtig ist, die Liebe wiegt letztlich stärker. Das ist in einer guten Erziehung auch so. Auch wenn Eltern ein Kind manchmal bestrafen müssen, na, wir haben immer gesagt Konsequenzen, aber ja, Kinder haben mal gesagt, ist das Gleiche. Sie lieben ihr Kind immer noch. Ein Kind, das weiß, egal was ich mache, auch wenn ich bestraft werde, ich bleibe das Kind meiner Eltern. Und meine Eltern werden mich nicht verstoßen. Und so auch bei den Kindern Gottes. Wer Gottes Kind ist, die an Jesus glauben, der erlebt zwar auch, dass Gott durch seine Gebote Dinge von uns fordert, uns herausfordert und dass es auch Konsequenzen gibt, wenn wir seinen Willen missachten. Aber wer zu Jesus gehört, darf sich darauf verlassen, letztlich bleibt immer Gottes Liebe. Am Schluss werde ich bei ihm sein. Und wir sehen dieses Prinzip auch sehr anschaulich durch das ganze Alte Testament beim Volk Israel. Was ist passiert? Gott hat sein Volk erwählt und immer wieder haben die Israeliten sich von Gott abgewendet, haben seinen Willen mit Füßen getreten, haben andere Götter angebetet. Und Gott hat sein Volk immer wieder bestraft. Er hat es angekündigt durch die Propheten, sie haben nicht darauf gehört, sie wurden bestraft, wurden aus ihrem Land geschickt. Schreckliche Gerichte. Aber Gott hat sein Volk nie verstoßen. Er hat immer wieder einen Neuanfang gemacht. Immer wieder, so heißt hier Vers 13, gereute ihn die Strafe. Und dann Vers 18 heißt es, dass der Herr um sein Land eifert. Das drückt auch diese Wendung vom Gericht zur Gnade aus. Das hebräische Wort, das hier mit eifern übersetzt wird, das steht für ein lebendiges persönliches Verhältnis. Weil Gott sein Verhältnis zu seinem Volk wichtig ist, schenkt er immer wieder einen Neuanfang. Und in Römer 11, da lesen wir, dass ganz Israel einmal gerettet wird. Natürlich nicht an Jesus vorbei, wie manche Theologen sagen, es so einen Sonderweg gibt für Israel. Nein, dadurch, dass der wiederkommende Jesus sich ihnen zeigt. So gehört bei Gott beides zusammen. Dass er das Gericht androht und dass er seine Liebe zeigt. Und wir verstehen seine Liebe umso besser, wenn wir auf das Gericht hören, denn die Liebe heißt ja dieses, dass er gnädig ist, trotz des Gerichtes. Und beides kann dann eine Motivation zu sein, umzukehren. So war es auch in der Lesung, nochmal Römer 2, da war auch erst ganz klar vom Gericht die Rede. Und dann dieser Satz, den ich eben schon zitierte, weißt du nicht, dass Gottes Gnade dich zur Umkehr führt? Heute schauen wir uns die Gnade an. Letzte Woche hatten wir das Gericht. Thema also heute, kehr um, weil Gott gnädig ist. Wir hatten aus dem Text ganz viele Zusagen für die, die umkehren, die neu anfangen. Für Christen, aber vielleicht ist ja auch jemand hier, der sagt, weiß noch nicht mit Christ sein, man kann auch ganz neu anfangen mit Jesus. Es sind Zusagen, die sich auf das Leben auf dieser Erde beziehen und es sind Zusagen, die darüber hinausgehen. Schauen wir uns zuerst den ersten Bereich an, die Gnade des Neuanfangs auf dieser Erde. Wir haben sehr viele schöne Versprechen hier. Vers 19, Vers 24 lesen wir zum Beispiel von Getreide, Wein und Öl. Wir hören von einer guten Ernte, vom Regen. Der Regen ist übrigens in Israel besonders wichtig. Der Frühregen, der hier in Vers 23 erwähnt wird, fällt im Oktober und November während der Aussaat und der Spätregen im März und April, wenn das Korn wächst vor der Sommerhitze. Also Gott versorgt seine Leute großartig. Wenn man das so liest oder hört, könnte man fragen, stimmt das eigentlich? Stimmt es, dass Leuten, die mit Gott leben, dass es denen besser geht im Leben auf dieser Erde, also nicht erst später irgendwann, sondern jetzt? Auch Christen werden doch krank. Und auch fromme Leute haben doch nicht genug zu essen. Viele Christen leben in Afrika, in äußerer Not. Ja, das ist richtig. Wir dürfen das, was wir hier lesen, nicht absolut setzen. Wir haben ja in der Bibel auch andere Texte, die uns das zeigen, dass es eben nicht immer so äußerlich gut geht. Zum Beispiel das Buch Hiob. Hiob war ein außerordentlich frommer Mann. Und ausgerechnet dieser fromme Mann musste erleben, dass ihm alles genommen wird. Sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit, alles weg. Also keiner muss denken, wenn ihm irgendwas Schlimmes passiert, ach, das liegt bestimmt nur daran, dass ich nicht richtig geglaubt habe. Es gibt ja manche Kreise, wo das so rüberkommt. Das nicht. Und es ist gut, dass wir immer anderen helfen, die in Not sind. Aber auf der anderen Seite gibt es tatsächlich manchmal auch Zusammenhänge zwischen dem Glauben und wie es uns dann geht. Ich will ein paar aufzeigen. Zum Beispiel dieses, wenn wir mit Gott leben, haben wir andere Werte für unser Leben. Und diese Werte können eine ganze Gesellschaft prägen. Der aus dem Fernsehen bekannte Journalist Markus Spieker schreibt in seinem Buch über Jesus, dickes Buch, sehr zu empfehlen, dass der Erfolg der Wirtschaft in Deutschland auch auf christliche Werte zurückzuführen ist. Zum Beispiel, dass man ehrlich ist und den anderen nicht übers Ohr haut. Oder dass es wenig Korruption gibt. In Klammern, wir merken heute, wie die Prägung der Gesellschaft durch christliche Werte mehr und mehr abnimmt. Und die Folgen sehen wir auch. Klammer zu. Und auch persönlich gibt es einen Zusammenhang. Wer sich an Gottes Geboten orientiert, der wird auch im persönlichen Leben erleben, das tut mir gut. Wer anderen mit Liebe begegnet, der erfährt auch mehr Liebe. Getreu dem Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Und man kann leichter zusammenfinden. Wer zum Beispiel von der Vergebung Gottes lebt und darum auch anderen vergeben kann, der kann leichter wieder zusammenfinden mit anderen, wenn die anderen das wollen natürlich. In der Ehe, in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Oder auch, wer von Gott weiß und erfährt, ich werde beschenkt und ich fühle mich beschenkt, der muss nicht nach dem Prinzip leben, immer mehr, immer größer, immer weiter, ich brauche noch dieses und ich brauche noch jenes. Der wird zufriedener sein mit seinem Leben, dankbarer. Und dann geht es einem auch besser. Und nebenbei, das hat auch positive Auswirkungen bis in die Umwelt hinein, in die Frage der Bewahrung der Schöpfung, die viele bewegt. Dazu passt, dass in Vers 22 ausdrücklich Tiere und Pflanzen erwähnt werden. Da lesen wir, fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen, die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke reichlich tragen. Wie Menschen leben, betrifft nie nur sie selbst. Es betrifft immer auch die ganze Schöpfung. Von Anfang an war das so, schon beim Sündenfall. 1. Mose 3, weil die Menschen schuldig geworden sind, kommt der Tod in die Welt. Und zwar nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere, für die ganze Schöpfung. Für viele ist das heute was Neues, aber die Bibel sagt das schon seit Tausenden von Jahren. Wir sehen, da wo wir uns intensiv mit Gott beschäftigen, wo wir eine persönliche Beziehung zu ihm, zu Jesus haben, da tut uns das selbst gut. Ganz abgesehen davon natürlich in Krisen, dass wir dann einen Halt haben, dass wir eine Hoffnung haben. Ich möchte Sie und dich mal fragen, bist du zufrieden mit deinem Leben? Überleg mal. Wo wünschst du dir Veränderung? Und ich frage weiter, könnte es sein, dass die größte und wichtigste Veränderung ist, neu mit Gott anzufangen? Sich vielleicht mehr Zeit für ihn zu nehmen? Seine Gebote neu ernst zu nehmen? Könnte es sein, dass das dein Leben viel mehr zum Positiven prägt als alles andere, so wichtig andere Dinge sind? dir vielleicht die Kraft gibt, auch Dinge anzupacken, zu ändern? Der heutige Predigtext ist, man könnte sagen, eine Art Werbung. Die Werbung verspricht dir alles Mögliche. Wenn du das und jenes kaufst, dann geht es dir besser. Das sind oft leere Versprechungen. Niemand wird glücklich darüber, dass er sich das und das leisten kann. Aber Gottes Werbung geht tiefer. Gott lädt ein, neu umzukehren zu ihm. Und er verspricht uns, dann geht es dir wirklich besser. Nicht nur äußerlich, sondern im Herzen. Und das ist doch das Entscheidende. Zweifelst du daran? Dann kann ich nur sagen, probier es aus. Nochmal, das heißt nicht, dass immer glatt geht, alles glatt geht im Leben. Es kann auch bei Christen schwere Zeiten geben, Katastrophen geben. Aber egal, wie das Leben aussieht, es geht uns immer letztlich besser, wenn wir einen Halt haben, wenn wir Werte haben, wenn wir Hoffnung haben durch Jesus Christus. Gott segnet es auf die ein oder andere Weise immer, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. So wirbt er um sie, um dich, um mich mit seiner Liebe. Ein zweites. Wir sprachen davon, dass es in unserem Text auch Zusagen gibt, die über das Leben auf dieser Erde hinausgehen. Das ist das zweite, die Gnade des Neuanfangs in Gottes neuer Welt. Wir hörten letzte Woche im ersten Teil der Predigtreihe von dem Volk aus dem Norden, das das Land überfallen wird. Das lesen wir in Kapitel 2 des Joel-Buches. Und dieses angreifende Volk steht für das Gericht Gottes, für den Tag des Herrn, den Tag des Gerichts. In unserem Predigtext lesen wir nun in Vers 20, dass Gott den Feind aus dem Norden wegtreiben wird. Das heißt, Gottes Gericht wendet sich zum Guten. Es kommt nicht zur Verurteilung. Und im Neuen Testament erfahren wir, wie Gott das Gericht abgewendet hat, indem er es selbst getragen hat, indem er Mensch geworden ist durch Jesus Christus, durch seinen Sohn. Nur ein bisschen Klammern, Axel von der Heide bat mich gerade, hat mich zugeflüstert, nochmal kurz einen Satz dazu zu sagen. Die Zeugen Jehovas glauben ja nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also insofern ist das ein bisschen schwierig da mit dem Glauben, aber der Herr richtet, er weiß, was im Herzen ist. Und dieser Sohn Gottes, der hat das Gericht Gottes stellvertretend für mich und für uns getragen. Und darum, wenn Jesus glaubt, er kommt nicht in das Gericht. Johannes 5. Jesus als Person, er verkörpert die Gnade Gottes. Übrigens schimmert das stellvertretende Leiden von Jesus immer wieder auch im Alten Testament durch. So auch in unserem Text, dieses hebräische Wort, was hier mit in Vers 25 mit erstatten übersetzt wird, das bezeichnet eine Schadensregulierung. Also ein anderer reguliert den Schaden, so wie bei einer Versicherung. Wenn irgendein Schaden ist, melde ich den der Versicherung, die Versicherung bezahlt. Und so reguliert sozusagen Gott durch Jesus den Schaden, der durch meine Schuld entstanden ist. Großartig. Der Feind aus dem Norden in Vers 20 kann im übertragenen Sinne auch für den letzten großen Feind stehen. Was ist der letzte große Feind? Der Tod, 1. Korinther 15. Da heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und hinter dem Tod steht der Teufel, der Feind Gottes. Und diese Macht ist gebrochen durch die Auferstehung. Darum kann und wird alles gut werden für alle, die zu Jesus gehören. Und darum kann das kommen, was wir im letzten Buch der Bibel lesen, dass Gott alle Tränen abwischen wird, alle Schmerzen, alle Trauer, alles, was uns jetzt so belastet. Wenn wir nur auf das Leben auf dieser Erde schauen, bleiben immer Fragen offen. Ja, zum Beispiel die Frage, warum muss ich gerade so Schweres durchmachen, obwohl ich doch Christ bin? Und die Antwort Gottes auf diese Fragen, sie ist an vielen Stellen keine Erklärung, sondern eine Hoffnung. Und das ist viel mehr, viel wertvoller. eine Hoffnung auf seine neue Welt, eine Hoffnung, dass er alles neu machen wird. Und dann wird endgültig das Wirklichkeit, was in unserem Text steht, dass es keinen Hunger mehr geben wird, keine Dürre, keinen Mangel und dass die ganze Schöpfung verwandelt wird. So lesen wir es ja auch in Römer 8, die ganze Schöpfung wird neu werden. Ja, es gibt Hoffnung für unsere geschundene Welt, auch für Tiere und Pflanzen. Und diese Hoffnung ist das Größte, was Gott uns schenken kann. Der größte Ausdruck seiner Liebe und seiner Gnade. Wir alle, ich zuerst, wir haben es nicht verdient, dabei zu sein in dieser neuen Welt. Es ist alles nur Gnade, ein großes Geschenk. Und wenn uns jemand etwas Besonderes schenkt, dann fühlen wir uns mit dem Schenker ja besonders verbunden und machen auch dem Schenker gern eine Freude, schenken vielleicht was zurück. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Ich kann mich noch erinnern an einen Bekannten meiner Mutter, der früher manchmal zu Besuch war. Und das Besondere an diesem Bekannten, er brachte mir immer einen Wagen für meine elektrische Eisenbahn mit. Das war schon damals eine Investition. Und wenn dieser Bekannte kam, war das immer was Besonderes. Also für andere, die kamen, interessierte ich mich eigentlich nicht, das waren ja Leute meiner Eltern. Aber wenn der kam, dann fand ich das interessant. Und ich war auch immer besonders nett zu ihm. Ich habe ihn sehr nett begrüßt immer, könnt ihr euch denken. Und was Gott uns in seiner Gnade schenkt, ist viel, viel mehr wert als ein Wagen für eine elektrische Eisenbahn oder alles, was man mit Geld kaufen kann, egal was es ist. Und so können wir nur staunen und sagen, Herr, du schenkst uns so viel. Ich will mich dir neu anvertrauen, will dir mein Leben sozusagen zurückschenken, will ganz für dich da sein. Wenn wir neu erfahren, was Gott tut und neu anfangen mit ihm, ob nun als Christ oder als Nicht-Christ, dann können wir merken, das wirkt sich aus. Das wirkt sich aus schon jetzt in meinem Leben. Da kann sich ganz viel positiv verändern. Und wir haben die ganz große Hoffnung, eines Tages kommt seine neue Welt und dann wird endgültig alles gut. Nur durch ihn, nur durch Jesus können wir das erfahren. So lesen wir es in Vers 27. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin, dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Was für eine Zusage Gottes, was für eine Liebe und was für eine Gnade. Willst du zu diesem gnädigen Gott umkehren? Lass uns beten. Lieber Herr, wir können nur staunen über das, was du uns schenkst, über deine Gnade. Hilf uns, dass wir ganz neu mit dir leben und erfahren, wie gut uns das tut. Amen. Lass uns gemeinsam vor Gott reden und das Fürbittengebet sprechen.
Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir haben es eben gehört, du bist ein gnädiger, ein barmherziger, ein geduldiger Herr, ein Herr, der Wunder tut und auf den wir uns ganz und gar verlassen dürfen. Herr, du weißt, mit welchen Sorgen wir beladen sind. Du weißt Dinge, die unser Herz erfüllen, die uns froh machen. Herr, alles wollen wir mit dir teilen. Wir möchten dich bitten, dass wir den Herausforderungen für diese neue Woche gewachsen sind. Dass du Kraft schenkst für Dinge, die im Moment wie ein großer Berg vor uns stehen. Dass du für Entlastung sorgst. Herr, und du möchtest, dass wir alles vor dich bringen. Nichts ist zu gering. Und so schenk, dass wir es jeden Tag neu tun. Den Tag mit dir beginnen und auch mit dir beenden. Und dann dürfen wir erleben, wie du wunderbar führst und eingreifst. Vater im Himmel, möchten dir all die anbefehlen, die für andere Menschen da sind, dass du ihnen die Kraft dazu schenkst, die Liebe und auch die Geduld. Darf dir die bringen, die krank sind, die alt sind, die einsam sind. Herr, dass sie schöne Begegnungen noch diese Woche mit dir und durch deine Hilfe erfahren dürfen. dass Menschen sie besuchen kommen, Herr, und dass Menschen da sind, die auch ihnen zuhören. Möchte dir all die bringen, die in der Verkündigung stehen. Ob es hier in der Gemeinde ist, in den jeweiligen Gruppen, im CVJM, aber auch weltweit in der Mission. Herr, gib ihnen die Liebe, die Kraft, die Vollmacht, diesen Dienst zu tun. Vater im Himmel, sei du bei den verfolgten Geschwistern in aller Welt. Lass sie Wunder schauen, jeden Tag aufs Neue. Herr, erhalte ihnen die Kraft, an dir festzuhalten und dich zu bezeugen, auch in größter Not. Und führe du aus Gefangenschaften heraus. Ja, und wir möchten dir all die anbefehlen, die die Verantwortung übernommen haben in diesem Land, in der Kommune, im Bundesland oder auch im Staat, dass du ihr Arbeiten segnest, dass du ihnen Weisheit schenkst für die richtigen Entscheidungen. Herr, wir danken dir dafür, dass alles bei dir am besten aufgehoben ist. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.